Herzlich willkommen zur 56. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Jürgen Sammet über das Thema Lernbegleitung. Er hat zusammen mit seiner Frau das Buch Good Learning geschrieben, in dem er seinen Ansatz für gute Lernbegleitung beschreibt. Zusammen schauen wir uns an, dass Lernbegleitung nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für Gruppen sehr erfolgreich funktionieren kann und wie ein guter Prozess für Lernbegleitung aussieht. Doch wie das genau aussieht, schauen wir uns gemeinsam an. Ich wünsche euch viele Lerninspirationen. Ja, herzlich willkommen, Jürgen, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, Jürgen Sammet, ich bin 53 Jahre alt und arbeite seit mittlerweile fast ein Vierteljahrhundert im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung in verschiedenen Funktionen. Aktuell habe ich so zwei Funktionen. Ich bin einerseits Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für angewandtes Management mit den Lehrgebieten Leadership und Lernen. Mhm. Und das sind auch die zwei Gebiete, die ich in meinem zweiten Job sozusagen nachgehe. Wir haben zusammen mit meiner Frau ein Beratungsunternehmen, Summit und Partner nennt sich das, und bieten da eben Unterstützung an zum Themen Corporate Learning, aber auch Führungskräfteentwicklungsprogramme.
Ja, spannend. Und ein drittes Thema hast du auch noch. Du bist auch mit deiner Frau zusammen Autor, richtig?
Genau, wir schreiben auch Bücher und ich habe sogar noch ein weiteres Spielfeld, also wegen Bücher, da habe ich vor 3 Jahren ein Buch rausbekommen. Ich arbeite auch ehrenamtlich seit 18 Jahren für ein Benediktinerkloster. Das heißt, bin da so als Organisationsberater tätig und da gibt es spannende Querverbindungen zur Corporate-Welt. Ja, also so, okay. Was ist so ein Kloster, welche Gesetze gelten da, und versuche da auch so ein bisschen Brücken zu bauen. Ja. Aber das hat jetzt erstmal nichts direkt damit zu tun, aber es ist etwas, was doch immer wieder reinspielt. Zum Beispiel ist das Kloster, und dann kommen wir gleich wieder zurück, gibt es ja seit 1.500 Jahren, das ist die lernende Organisation schlechthin.
Okay, da hat es sich auch sehr lange gehalten.
Ja, genau, es ist eine der erfolgreichsten Organisationsformen. Ja, ja. In ganz verschiedenen Kontexten haben die sich immer wieder neu erfunden. Und also was, wenn man sagt, Lernen und Leadership hängt ja oft zusammen. Und da man in so eine Klosterstruktur guckt, dann kann man da viel für sich gewinnen. Aber ja, sollte jetzt nicht heute das Thema sein.
Genau, da könnte man wahrscheinlich eine separate Podcast-Folge draus machen. Genau. Und bevor wir ins Thema einsteigen, heute soll es ja auch im Good Learning gehen, was ja auch der Titel eures letzten Buches ist. Hast du uns ein Zitat mitgebracht?
Ich habe ein Zitat mitgebracht, was mich seit vielen, vielen Jahren in meiner Arbeit begleitet. Und zwar ist es ein Zitat von Adorno, dem Philosophen. Der hat mal gesagt, Philosophie ist das Allerwichtigste, aber so wichtig auch wieder nicht. Ja, und das kann man auch auf das Thema Corporate Learning umformulieren und sagen, also Lernen ist das Allerwichtigste, aber so wichtig auch wieder nicht. Wieso begleitet mich das seit vielen Jahren? Mhm. Ich interessiere mich in meiner Arbeit, in meiner theoretischen und praktischen Arbeit sehr für, ja, so Widersprüche, für Spannungen, für das Nichtgesagte. Also ich misstraue immer so ein bisschen so linearen Großkonzepten, wie es da zum Beispiel jetzt auch so, ne, in der ganzen Learning-Diskussion ja sehr, sehr zutage tritt. Mich interessiert so, was wird nicht gesagt? Was ist der Widerspruch dahinter? Und das ist auch so ein bisschen die Idee von Good Learning. Bisschen natürlich so als kleines Kampfwort gegen New Learning, weil New Learning wieder produziert natürlich auch Widersprüche, nichts Gesagtes, und darum geht es dann ja auch in diesem Buch.
Ja, spannend. Ja, so eine paradoxe Herangehensweise, das finde ich auch immer gut, weil es gibt halt Leute, die sagen, es gibt nur diese eine Lösung, sowas wie, alle Unternehmen müssen agil sein. Dann sage ich halt mal, naja, eine Brücke würde ich jetzt auch nicht agil bauen und mal gucken, was wir nächste Woche machen und einen nächsten Sprintplan. Ja. Vermutlich ist das eher ein kompliziertes Problem, was man gut durchstrukturieren kann, aber trotzdem irgendwo anpassen muss. Und da ist aber so ein Scrum vermutlich nicht die richtigste Methode, um eine Brücke zu bauen. Ja. So ist das hier vermutlich auch. Und ich kann das gut nachvollziehen, weil Lernen ist für mich auch das Wichtigste. Aber
wenn das Problem in der Organisation gerade ein anderes ist, absolut, dann sollte ich nicht auch noch mit dem Thema, ihr müsst jetzt lernen, ankommen. Weil dann gibt es noch die Analogie mit der Axt, die man schärfen muss, damit man schneller wird oder besser wird. Aber es ist nicht immer das Richtige.
Ja,
ja, super spannend. Genau, du hast jetzt schon eingeleitet, dass das neue Buch, was du rausgebracht hast, heißt Good Learning. Und da steht auch irgendwo drin, warum nicht New Learning möchtest du? Du hast schon angefangen, aber möchtest du dazu nochmal ein, zwei Sätze sagen?
Ja, also vorab, also das, was unter New Learning sozusagen diskutiert wird, es ist jetzt nicht, dass ich das ablehne, um Gottes Willen. Also ich liebe schon seit meiner Diss vor 20 Jahren das Thema, der Lernende soll im Mittelpunkt sein, Kompetenzentwicklung, all dieses Thema. Was mir so ein bisschen unklar ist bei so New Learning Diskussionen, was ist denn wirklich das Neue daran? Weil wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, und ich habe ja so einen psychologischen Hintergrund, habe Philosophie studiert, dann sage ich, das ist ja eigentlich im schlimmsten Fall alter Wein in neue Schläuche gegossen. Also das Thema Individuum steht im Mittelpunkt. Das ist ja eine uralte pädagogische Idee, die mit Pestalozzi vor 250 Jahren schon ausformuliert wurde. Mhm. Es gibt seit 100 Jahren die empirische Lehr-Lernforschung, die ganz, ganz viele Erkenntnisse geliefert hat, wie Lernen funktioniert. Und von daher habe ich so ein bisschen, immer ein bisschen krummeln, wenn es das heißt New Learning oder das Lernen wird revolutioniert, weil es gibt da einfach ganz, ganz viele Erkenntnisse. Und das ist wieder so ein bisschen das Brückenbauen, Bridging Gaps, ist ja auch unser Firmenmotto und das Zitat von Adorno am Anfang, zu sagen, was wird denn in dieser New Learning Diskussion gerade übersehen? Und aus meiner Sicht ist so ein bisschen eine Geschichtsvergessenheit, die gerade stattfindet. Also einfach zu gucken, was sind einfach Evidenzen, die seit Jahrzehnten bekannt sind, die es aber gerade nicht mehr keine Berücksichtigung finden. Und davon soll dieses Buch handeln, dass es halt eine praktikable Anleitung ist für arbeitsintegrierte Lernprozesse mit einer Rückbindung an empirische Lehr- und Lernforschung.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte auch schon häufiger mal überlegt, ne, was ist wirklich das Neue? Also es gibt vielleicht auch mal ein paar neue Formate. Aber häufig, wenn man mal reinschaut, geht es darum, um weniger Präsenztraining oder weniger dieses klassische, ich schließe mich 2 Tage im Trainingsraum ein, gehe danach zurück und habe alles vergessen oder weg von Vorträgen. Ne? Einer redet, keiner lernt. Dann ist es halt ein Vortrag, aber hat halt mit Lernen nichts zu tun. Ich glaube, da gibt es häufig drum, aber ich finde es auch charmant zu sagen, eigentlich geht es ja darum, gutes Lernen zu machen und den Lerner im Mittelpunkt zu stellen und zu gucken, wo kann er lernen. Ja.
Also ich finde das absolut berechtigt, dieses Anliegen, ne, zu sagen, dass in der Corporate Learning Struktur muss sich etwas ändern, wenn man dieses PowerPoint-Schulungsformat im Blick hat. Ne? Alle gehen in den Raum, wie du gerade gesagt hast. Es werden 80 Folien runtergerattert und nach 2 Stunden geht man raus und hat nichts gelernt. Aber das ist ja aus meiner Sicht so ein bisschen zerrbild. Ich habe vorhin erwähnt, ich arbeite seit 25 Jahren in diesem Bereich. Ich habe viele Formate und Lernprogramme und so, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und es ist auch ein bisschen, übrigens auch New Work ist so ein anderes Steckenpferd von mir, da schwingt halt auch immer so ein bisschen eine Abwertung bisheriger Praxis mit. So, das muss man ein bisschen sensibel handhaben, finde ich.
Und auch manche neueren Lernformate sind ja nicht unbedingt immer so lernförderlich.
Genau.
Das kann ja auch noch passieren. Ja, genau.
Was ich absolut nachvollziehen kann, ist, dass natürlich durch EdTech angefangen in den 10er Jahren und jetzt natürlich KI einfach die technischen Voraussetzungen sich radikal geändert haben. Gleichzeitig, und das ist ja auch ein allgemein bekannter Duktus, dass die Technik nicht das Lernen ist, ja, sondern sie begünstigt es und verändert es vielleicht auch ein bisschen, aber ich sage mal, die psychischen Verarbeitungsmechanismen, die Lernen ausmachen. Es ist eigentlich wurscht, ob ich das jetzt von einem Lehrer höre, der eine PowerPoint-Folie zeigt, oder von einer KI, die mich da mit einem Podcast, der aus einem PDF erstellt wurde, sozusagen beglückt.
Ja, manchmal, genau, ich glaube, das Lernen wird sich noch weiter verändern, wie wir lernen, Stück weit, weil eigentlich ist ja ein schweres Dokument zu lesen hilfreich, weil wenn das Gehirn so ähnlich funktionieren würde wie ein Muskel, muss ich es halt auch anstrengen, damit es halt aus der Komfortzone rauskommt. Wenn mir das aber dann in einer Sprache für Fünfjährige erklärt wird von der KI, habe ich die Wahrnehmung des Lernens, aber lerne nicht selber. So ähnlich wie ich im Fußballspiel nicht besserer Fußballspieler werde, nur dadurch, dass ich es im Fernsehen gucke. Vielleicht lerne ich ein paar Strategien oder so, aber ich werde nicht schneller laufen und den Ball nicht besser treten können. Ich muss halt dann neben der Theorie, neben dem Gucken halt auch selber spielen.
Ist wahrscheinlich. Genau. Also da findet der Lernen statt. Ne? Wenn ich jetzt, ich arbeite auch sehr gerne mit KI. Wir bringen auch die nächsten White Paper raus, zu wie kann Good Learning mit KI unterstützt werden, weil sie das Buch geschrieben haben, war KI ja noch so ein bisschen in den Anfängen quasi. Aber wenn ich jetzt nur noch mit Zusammenfassungen quasi lerne, da gehen ja ganz wichtige kognitive Vorgänge verloren. Ja, wenn ich mir ein Dokument wirklich durchlese, dann durchdenke ich das, dann knüpfe ich das an meinem Vorwissen an, dann habe ich Assoziationen. Wenn ich dann nur noch mal die Zusammenfassung lese, dann weiß ich zwar die Information, die in diesem Artikel steckt, aber ich habe nicht, und darauf kommt es ja beim Lernen an, dieses neue Wissen mit meinen alten, bereits vorhandenen Wissensstrukturen verknüpft.
Ja.
Und dann findet kein Lernen statt, also im eigentlichen Sinne.
Ja, genau. Ja, finde ich spannendes Thema und bin gespannt, wie sich die Welt da auch noch weiterentwickeln wird.
Ja, in jedem Fall.
Bleibt auf jeden Fall spannend. In dem Buch hattet ihr ja auch definiert, was Good Learning eigentlich ausmacht, und ihr hattet da so drei E's genannt. Genau. Möchtest du dazu kurz was sagen? Genau.
Also die drei E's, das haben wir jetzt auch nicht neu erfunden. Ne? Das ist letztendlich auch etwas, was in der Literatur seit vielen Jahren, Jahrzehnten quasi schon auch diskutiert wird. Wir haben es halt mal ein bisschen zusammengefasst. Ja. Das eine E ist die Frage der Effektivität. Also was soll ich lernen? Ne? Bezogen auf Corporate Learning heißt das, was ist denn wirklich das Problem, was durch Lernen gelöst werden soll?
Ja.
Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen banal. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite erlebe ich so L&D-Abteilungen, das ganze Thema Lernen im Unternehmen, oft so, dass es eher um Inhalte geht, um Modelle geht. Ja, wir müssen mal was zur Kommunikation machen, dann machen wir Schulz von Thun. Ja, aber was ist denn eigentlich das zugrunde liegende Problem, was ich mit dieser Maßnahme lösen möchte?
Ja.
Das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und diese Problemorientierung hin auf, was ist wirklich die Challenge in meiner Arbeitspraxis? Das wird aus meiner Sicht öfter mal übersehen.
Ja.
Und das ist der zweite Punkt, was du vorhin auch ansprachst, ist Lernen wirklich die Lösung für dieses Problem? Oder bräuchte man nicht ganz andere Maßnahmen, Strukturen, Prozesse, Führung und so weiter und so fort?
Ja. Ja.
Das ist auch eine Gefahr von oft schwungvoll vorgetragenen Lerninitiativen, dass eigentlich die falsche Stellschraube gedreht wird. Ja, und lerne eben nicht das Problem löst, sondern andere Maßnahmen notwendig werden. Ja. Das ist so das eine, das Thema Effektivität.
Genau. Und da steckt halt gerade in der Relevanz halt, glaube ich, auch ganz viele Sachen drin. Ne? Das Team weiß halt wahrscheinlich, was es braucht und kann es dann vielleicht auch umsetzen. Ne? Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, du musst besser kommunizieren, wirf mir den Friedmann Schulz vom Thun um die Ohren, dann weiß ich halt noch nicht, ob ich das schon gekauft habe und werde vielleicht nicht in den Transfer gehen. Aber wenn
ganz genau.
Aber es gibt halt relevante Themen, die halt auch die Leute wirklich anlocken. Ne? Jetzt im Moment Gen AI ist halt so ein Hype-Thema. Ne? Und ich habe gerade erst einen Podcast gemacht, da hatten sich dann 16.000 Teilnehmenden eingefunden zu Kursen, selber was aufgesetzt in einem Format, eher New Learning, aber hoffentlich auch Good Learning, was auch 8.000 Leute freiwillig angezogen hat. Hätte ich das zur Kommunikation gemacht, hätte ich vermutlich keine 8.000 zusammenbekommen, weil die Relevanz vielleicht trotzdem da ist, aber es nicht so gespürt wird. Und anderen wissen die Leute, das müssen sie einfach machen. Ja. Gut, effektiv muss es sein.
Effektiv. Zweiter Punkt, das zweite E ist natürlich die Effizienz. Also Lernen ist ja Problem lösen vor allem. Mhm. Also auch Kinder, es wurde oft so gesagt, die Kinder, die finden die Welt so toll, aber auch für Kinder, ich habe einen 3-jährigen Sohn, für den ist Lernen ein Problem lösen. Ja, also natürlich mit großer Neugierde versehen und so weiter und so fort, positive Emotionen dabei. Und jeder Lernende hat sozusagen den Anspruch, dass dieses Problem möglichst effizient gelöst wird. Das heißt, die Wahl der Lernmethode sollte gut überlegt sein. Und da gibt es natürlich eine große Diskussion, also das ist ja auch oft so im LOD-Kontext, dass man oft über Methoden sich unterhält, weniger über quasi zu lösende Business-Probleme. Und da gibt es natürlich echt so diese ganz große Spannbreite an unterschiedlichen Formaten. Und da hilft auch wieder so ein bisschen der Blick in die Wissenschaft. Ja, und die Wissenschaft hat festgestellt, diesen Expert-Reversal-Effekt, dass die Wahl des besten Lernformats ganz wesentlich abhängig ist von dem inhaltlichen Vorwissen, das jemand zu dem Thema hat. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Mongolisch lernen wollte, und ich habe überhaupt keine Ahnung, dann brauche ich eine strukturierte Lernumgebung. Ja, da brauche ich einen Experten, der mir sagt, so und so geht es. Und je größer mein Vorwissen wird, umso weniger Didaktisierung und Struktur brauche ich. Und jemand, der jetzt schon ein großes Vorwissen zum Thema hat, der jetzt zum Beispiel gut Mongolisch schon lernen kann, der würde eher durch stark strukturierte, didaktisch aufbereitete Formate, Spielchen, Quizzes und sowas abgeschreckt werden. Ja. Wenn man sagt, die Struktur, die mir hier angeboten wird, die passt gar nicht zu meiner kognitiven Struktur über dieses Wissensgebiet, was ich jetzt schon im Kopf habe. Von daher gibt es nicht die beste Methode, sondern die ist immer abhängig vom Vorwissen des Lernenden. Und da kommt dann so der Hauptgedanke eigentlich von Lernbegleitung auch rein. Das ist diese gute alte Idee von Vygotsky von Scaffolding. Das heißt, man muss genau gucken, wo steht der Lernende, wie viel Unterstützung braucht er und wie kann ich diese Unterstützung geben, und dass man wie beim Gerüstbau dann halt auch irgendwann das Gerüst abbaut und die Lernenden selbst sich die Sachen anschauen können. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen meine Kritik an diesem flächendeckenden, selbstbestimmten Lernen, was ja jetzt oft propagiert wird, weil wenn ich nichts von den Inhalten groß weiß, also wenn ich wirklich ein Novize bin und mich gleichzeitig um die Organisation meines Lernprozesses kümmern muss, dann habe ich ja sozusagen zwei kognitive Operationen, das Inhaltliche und den Lernprozess. Und gibt ja die Cognitive Load Theory, dass da unser Arbeitsgedächtnis dann teilweise einfach überlastet ist.
Ja, ich hatte mal einen Artikel geschrieben, nicht ganz so wissenschaftlich, wie du es darlegst, aber der hatte halt gesagt, ne, Peer Learning für eine Gruppe, die noch relativ neu ist im Thema, die kann sich durchaus so zusammensetzen mit einem strukturierten Lernguide, sowas wie LernOS oder sowas. Und da kriege ich halt die Materialien, die Übungen direkt an die Hand. Funktioniert für Experten nicht. Die Experten treffen sich lieber so unstrukturiert und im Zweierdialog diskutieren sie eine Challenge oder so. Sie brauchen halt diese Struktur nicht mehr oder geben sich als Lernempfehlung oder Tipps. Hatte ich scheinbar die richtige Interpretation schon mal da. Und kann ich sehr gut nachvollziehen und bedeutet. Ich weiß, 70-20-10 ist nicht das beste wissenschaftlich belegte Modell, aber wenn man es umdreht, ne, am Anfang muss halt irgendwie dieses 10% erstmal Input rein, damit ich überhaupt anschlussfähig bin. Und beim Tun lerne ich vermutlich am meisten, aber nicht, wenn ich nicht weiß, was ein Hammer ist, ne, dann wird's halt schwierig. Ja.
Und deswegen so die Idee, auch von Lernbegleitung, wirklich das gesamte Potenzial an Lernformaten zu nutzen und jetzt nicht sagen, die eine Methode ist es.
Ja. Ja. So. Das würde dann aber auch unterschiedliche Anforderungen an einen Lernbegleiter bedeuten. Genau. Ne? Ich glaube, im Buch hattet ihr auch verschiedene Rollen beschrieben. Für einen sehr erfahrenen brauche ich vermutlich dann eher jemand, der ihn coacht und unterstützt vielleicht. Genau. Ja. Aber für den Anfänger brauche ich halt auch jemanden, der die Fachexpertise hat und das ist wahrscheinlich das methodische Know-how gar weniger wichtig, weiß ich gar nicht. Aber dann
aber ist es steht nicht so im Vordergrund.
Genau, das Fachwissen ist da wichtiger als dann nur das Methodische. Ja.
Ja. Ja. Na, man kann so auch dieses Thema Effektivität und Effizienz auch schön an den Lernformaten verdeutlichen. Ne? Also wenn ich jetzt so ein formales Training habe, das ist zwar oft effizient, leidet aber manchmal an Effektivität, also Gießkanne im Prinzip. Alle sitzen 2 Tage im Raum und hören das Gleiche. Und so selbstbestimmte Lernformate, da ist die Effektivität oft gegeben, weil natürlich die Lernenden im Idealfall wissen, was sie lernen sollen, was sie brauchen für ihre Problemlösung am Arbeitsplatz, aber es ist manchmal nicht effizient. Also es ist so ein bisschen so wieder ein bisschen was Gegenläufiges und da muss man halt gut austarieren.
Ja, der Karl-Heinz Papp hatte mal in einem Podcast gesagt, oder auch häufiger, glaube ich, gesagt, bei einem klassischen Training sind halt 10% neu für einen, 80% sind nicht relevant und 10% kennt er schon, ne? Und also da bleibt sehr wenig übrig, aber das gilt halt für die Person, die schon tief im Thema ist. Ja, genau. Also das klassische Face-to-Face-Training schlecht. Für einen Anfänger ist es halt gut, weil für den dann 80% unrelevant sind. Also auch da wieder zu sagen, wo stehen die Leute, ist eigentlich wirklich wichtig, um zu wissen, was das Format ist.
Es gibt da bei Vygotsky gibt es diesen schönen Ausdruck, den Schritt der nächsten Entwicklung im Blick zu haben. Mhm. Ja, und darum geht's eigentlich. Und das ist aus meiner Sicht wirklich so eine der ureigensten Aufgaben von Learning Professionals. Ja, also jenseits von natürlich Lernumgebungen gestalten, Technik beherrschen. Was ist wirklich der Schritt der nächsten Entwicklung, den der Lernende braucht. Natürlich ist das schwierig unter dem Gesichtspunkt Skalierung. Da kann natürlich KI auch hier vieles abnehmen und unterstützen. Aber das ist für mich wirklich so der Inbegriff von der Hauptaufgabe von Learning Professionals.
Ja.
Genau. Das dritte E.
Genau.
Empowerment, das bezieht sich so ein bisschen auf das ganze Thema motivationale Struktur von Lerndesigns. Das Thema Relevanz hatten wir schon angesprochen. Das heißt, ohne dass ich eine praktische Relevanz habe, werde ich diesen Lernprozess nicht wirklich als sinnvoll erleben. Ja. Man kann zwar das so ein bisschen überbrücken mit Gamification, also Gamification ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber so diesen Anfangsinput, das aus einer extrinsischen, eine intrinsische Motivation wird, das ist ja auch bekannt, aber wenn es nicht relevant ist, werde ich das nicht. Also das, da gibt es auch eindeutige Evidenzen zu. Und das anderen drei Punkte, was unter Empowerment subsumiert ist. Das ist letztendlich die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Daisy, wo man sagt, also ein Lernender muss sich als autonom erleben, um quasi motiviert bei der Stange zu bleiben. Das heißt, er muss selbst Entscheidungen treffen können, was er lernt, wie er lernt. Das zweite ist, ein Kompetenzerleben zu schaffen. Ja, das beginnt mit Übungsaufgaben, dass sie so ein mittleres Anforderungsniveau beschreiben, ne? Also dass ich herausgefordert bin, aber es nicht so leicht ist. Also das ist in Bezug auf Übungsaufgaben, aber generell, wo kann der Lernende in diesem Lernprozess wirklich sich selbst als kompetent erleben? Und das dritte ist das ganze Thema, was du auch angesprochen hast, Peer Learning, also das Thema soziale Eingebundenheit. Das sind so die 4 Inkredenzien, sage ich mal, die zu jedem Lernangebot eigentlich dazugehören, damit er sozusagen auf eine motivierende Umgebung und einen Kontext treffen kann, die der Lernende dann auch wirklich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schlicht und ergreifend vollzieht.
Ja. Hättest du da Beispiel dazu, um es konkreter zu machen? Also wie kann ich das autonome Erleben oder mehr Kompetenzerleben reinbringen? Also sozial kann ich mir vorstellen, ne? Also ich sollte halt nicht nur ein E-Learning alleine vor meinem Rechner machen, das ist ein bisschen wenig sozial. Genau. Ja. Ich brauche halt immer eine Gruppe dazu, aber ja. Autonomie und Kompetenzerleben hast du
genau. Also wir haben ja da, die kommen vielleicht noch drauf, ne? diesen Zyklus, ne? Und Autonomie ist natürlich, dass ich den Lernenden gleich zu Beginn bei P für Planen, einbeziehe. Ja? Mhm. Klar, was möchtest du lernen, wie möchtest du lernen, aber auch hier wieder so unter dem Gesichtspunkt von Scaffolding, ihn durchaus begleiten muss, wenn er wenig Vorwissen hat. Weil wenn er wenig Vorwissen hat, dann weiß er gar nicht, was er nicht weiß. Mhm. Ja, das ist ja das. Ja? Ja. Und wir sind auch durchaus nicht unbedingt alle Experten bei der Frage, wie wir lernen wollen. Ja, so, das ist auch interessante Experimente, dass wir da eigentlich so ein bisschen unsere schulischen oder Ausbildungslerngewohnheiten replizieren, weil wir die halt kennen, aber nicht wirklich wissen, ist das jetzt effizient. Ja? Also da muss man dann auch wieder unterstützen, je nachdem, wie kompetent der Lernende ist. Ja,
ja, und da gibt es ja auch genügend Mythen, die unterwegs sind, so ich bin der auditive Lerner, ich kann nur durch Podcast lernen, was genau. Ein bisschen nicht ganz.
Nee, genau, Lerntypen, ja, da gibt es ja diese wunderbare Folge auch, ne, auf LinkedIn. Ja, genau. Ja, und auch sonst, auch bei dem Thema, also wenn ich jetzt das zum Beispiel auf eine online, mach mal auf ein Online-Training, also ganz einfach, dass ich nicht einfach die Struktur festlege, sondern auch wirklich Teilnehmende einbinde und sage, wie wollt ihr es denn haben? Wollen wir jetzt zweimal zwei Stunden am Tag oder machen wir nur zwei Stunden und wir verteilen die restlichen zwei verbleibenden Trainingsstunden auf nächste Woche oder sowas. Ja. Also, dass es wirklich eine große Autonomie ist. Also wir bilden ja auch viel Lernbegleiter, Trainer und so weiter aus. Mein Erleben ist da oft, dass manche so ein bisschen Scheu haben vor der Dynamik, die dadurch entstehen kann.
Ja, so. Ja, man weiß nicht, was passiert, schwer planbar.
Man weiß nicht so genau, was passiert ist, wenn man zu viel Autonomie, so habe ich meinen Plan. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Kompetenz erleben, auch vor allem durch dass ich das Anforderungsniveau reguliere als Lernbegleiter. Ne, was ich vorhin erwähnt hatte, ne, dass es nicht zu überfordernd ist, aber auch nicht zu unterfordernd, dass es Möglichkeiten gibt, wirklich auch Kompetenzerleben zu zeigen. Ne, hier online, Austauschstunden und so weiter und so fort. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ja, stimmt. Das ist ja auch wieder. Gibt es ja auch im Gamification auch so Ansätze, ne, die sagen, ne, das Spiel muss schwierig sein, dich fordern und es darf auch nicht zu einfach sein, nicht zu schwierig, sonst hört man auf und das ist dann hier genauso, ne, wenn ich halt nicht weiterkomme, dann resigniere ich sehr schnell und wenn es zu einfach ist, dann langweile ich mich und dann langweilen ist auch kein guter Lerntreiber.
Nee, genau. Ja. Also diese vier Ingredienzien geben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Lernende motiviert quasi den Lernprozess durchlaufen. Ja. Sind aber wie bei allem, ne, es gibt ja sozusagen den pädagogischen Gap, sagt man ja auch. Ich kann mir noch so sehr einen im Design und in der Durchführung abstrampeln, wenn der ganz andere Pläne im Kopf hat, mein Lernender, und gerade sein Hausbau ihn beschäftigt, dann wird auch da nicht wirklich.
Ja, aber das ist dann ja auch wieder ein Relevanzthema. Dann ist halt, der Hausbau oder die Scheidung oder das kleine Kind, was auch immer, ne, ist halt dann einfach gerade relevant. Ja. Genau. Nicht im Job, aber der Mensch ist ja ein ganzheitliches Wesen und nicht nur auf der Arbeit. Nachvollziehbar. Ja, genau, du hast ja schon gesagt, ihr habt auch so einen guten Prozessablauf, den man sich auch schön merken kann, dargestellt, auch in dem Buch, wie so eine Lernbegleitung idealerweise aussehen sollte. Genau, P für Planen hast du gerade schon gesagt, genau. Aber das kann man sich eigentlich auch schön merken. Was habt ihr da
ausgearbeitet? Genau, also das Akronym heißt Petraball und beschreibt eben insgesamt 8 Stationen, die bei einem Lernprozess berücksichtigt werden sollten. Ja. Ja, da geht es auch um verschiedene theoretische Anknüpfungspunkte, die muss ich jetzt nicht ausführen, einfach sagen, also P steht für Planen. No, zusammen mit dem Lernenden, was möchte er lernen, wie möchte er es lernen und welche Unterstützung braucht er. E steht für Erschließen von neuen Inhalten. Wirklich, wie kommt das Neue sozusagen in den Kopf des Lernenden? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. No? Es kann ein klassisches Training sein, es kann ein Podcast sein, es kann ein Lernvideo sein, es kann eine KI-Zusammenfassung sein. Da explodiert ja auch gerade quasi unter dem Gesichtspunkt, ne, Content-Produktion so ein bisschen die Möglichkeiten. Ja. Und ich erlebe leider oft, dass hier manchmal der Lernprozess abbricht. Ja? Also Unternehmen, die tolle Lernplattformen zur Verfügung stellen mit vielen Online-Bibliotheken, wo viel Input geliefert wird, aber dann bricht es oft ab. Ja. So, und es sind aber noch viele andere Schritte wichtig, um eben zu einem befriedigenden und nachhaltigen Lernen zu kommen. Das dritte ist das T, also von Petra, ist das Tun. Das heißt, idealerweise kann ich dann den neu erworbenen Inhalt in einem realen Kontext anwenden. Ja, durchaus begleitet. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich noch Übungssituationen voranstellen. Verkaufsgespräch, ganz einfaches Beispiel. Ne? Ich lerne etwas und führe das aus und werde dadurch begleitet. Wenn ich nicht gleich ein Verkaufsgespräch führen sollte, dann kann ich das natürlich auch üben. Aber es ist einfach wichtig, also es ist auch jetzt kein Rocket Science, was ich erzähle, aber dass das vorgedacht ist. Wo kann ich das denn anwenden? Gibt es eine Anwendungssituation? Da muss ich mich auch manchmal mit den Führungskräften als Lernbegleiter abstimmen. Wo gibt es denn, sage ich mal, eine unverfängliche Übungsmöglichkeit, ne, für den Lernenden, dass nicht gleich der Hauptkunde abspringt und sowas.
Ja, also der Safe Space, den man dann schafft. Genau, manchmal, also typische Anwendungsbeispiel ist ja Rollenspiel, ne? Bevor ich eine neue Führungskraft auf den Mitarbeiter loslasse, Feedback zu geben oder schwierige Gespräche zu führen, ist es ja gut, eine Testumgebung zu haben. Vielleicht, bevor wir weitergehen, also PET haben wir ja schon. Problemorientiertes Lernen würde ja Tun und Erschließen näher zusammenbringen und vielleicht sogar umkehren. Ne? Ist ein Modell, ne? Das hat halt vermutlich seine Grenzen, aber das hatte ich mir überlegt. Und gibt es auch Situationen, wo Erschließen alleine ausreicht? Ne? Also ist vermutlich immer die Frage, was ich erreichen will. Ne? Will ich Wissen oder Können erreichen? Im Business-Kontext vermutlich eigentlich. Ja. Können, ne, du arbeitest wissenschaftlich auch, da ist vermutlich auch ganz, ganz viel Wissen dabei und Hintergrund, wo nicht alles direkt in die Anwendung kommt, oder?
Ja, also dieses Petraball-Modell ist tatsächlich so unter dem Gesichtspunkt von Handlungskompetenz formuliert.
Ja,
also
okay.
Wieder so die Rückbindung an, es soll ja, also betriebliches Lernen hat ja seine Relevanz darin, dass irgendetwas am Arbeitsplatz besser anders laufen soll, erstmal ganz platt gesagt. Ja. Und natürlich gibt's da auch, muss ich da auch mentales Modell bilden und so weiter und so fort, ein breites Hintergrundwissen haben. Und das kommt schon vor. Aber auch, ne, wenn ich jetzt hier an der Hochschule, ich interessiere mich für verschiedene Themen natürlich, wo ich dann nicht gleich anwende, also in meiner Praxis, aber irgendwie wende ich es dann doch wieder an, weil ich es zum Beispiel in der Publikation berücksichtigen muss oder in dem neuen Kurs. Also es findet doch immer eine Rückbindung auf eine Praxis statt. Ja? Und selbst meinen dreijährigen Sohn, wenn der sich neues Wissen aneignet, er interessiert sich gerade ganz stark für Feuerwehrautos. ja, und was es da für Sortiven gibt. Die Rückbindung auf die, also das ist natürlich erstmal auch freies Lernen, aber wenn er dann Feuerwehrautos, wir wohnen hier, da ist die Feuerwehrstation nicht so weit entfernt, dann ist die Rückbindung für seine Praxis, dass er zu den Feuerwehrautos hingehen kann und sie benennen kann und freut sich darüber. Ja, also ja, ist dann wieder auch sowas wie Kompetenz erleben. Ja. Also es ist so dieses ganz reine Wissen, also diese Theorie, wie er Platon vor 2500 Jahren, das halte ich schon ein bisschen für weit hergeholt,
sag ich. Und es findet sich ja immer eine Verarbeitung statt, ne? Und wenn man nur einen Artikel da draus macht, dann verarbeitet man es ja schon. Oder wenn man nachher mit dem Feuerwehrauto zu Hause spielt und dann die Geräusche tatütata nachmachen kann, ne? Ist das ja auch schon eine gewisse Art. Ja.
Was auch eine häufige Motivation ist, möchte ich gar nicht bewerten, ist einfach das Thema auch soziale Zugehörigkeit. Ja, ich weiß über ein Thema Bescheid und kann mich mit relevanten Personen darüber unterhalten. Das kann sozusagen auch meine Relevanz sein.
Ja. Muss ich also doch noch was über Fußball lernen, damit ich mit allen anderen über Fußball reden kann?
Ja, bei dem Thema bin ich raus.
Genau. Okay, gut, habe ich verstanden. Also planen, erschließen, tun und danach kommt das dann R.
R, das Reflektieren, also Feedback, Reflektieren, also was man auch kennt, lernen erste Ordnung, lernen zweite Ordnung, lernen dritte Ordnung. Klar, jedes Tun, jedes Anwenden ist nur so hilfreich wie die Schlüsse, die ich daraus ziehe. Ja. Es ist auch nichts Neues, wird aber auch gerne vernachlässigt. Mhm.
Ja, also gerade Zeit nehmen, sich mit sich selber zu beschäftigen, ist glaube ich, etwas, was nicht so häufig passiert. Ja. Und man kann sich immer mit noch mehr Inhalt zuwerfen, leider, und sich wirklich Zeit nehmen, ist schwierig. Ja.
Genau. Dann steht A für Austausch, also dann würde ich das Thema Social Learning, Peer Learning, ne, das mit anderen teilen. Das ist natürlich auch jetzt erstmal individuell ein großes, was du eingangs auch geschildert hast, ne, wenn du es mit anderen teilst, diesen Podcast, dann hat es natürlich auch nochmal einen anderen Drive, als wenn du dich da alleine mit beschäftigst und es irgendwo abgelegt wird. Und natürlich hat Peer Learning, der Austausch mit anderen, auch nochmal kognitive Funktionen, die eminent wichtig sind fürs Lernen. Also ich werde gechallenged, ich werde gefragt, ich muss nochmal was überdenken, ich formuliere es anders. Also da festigt sich Wissen absolut.
Genau, ich finde halt auch so im Kontext Peer Learning, ne, also hat ja eben gesagt, ne, eine Präsentation, einer redet, keiner hört zu. Da sage ich halt immer, zumindest derjenige, der präsentiert, lernt was und die anderen lernen zumindest, wen sie dazu fragen können. Und das ist natürlich ein bisschen viel Zeit investiert dafür. Das stimmt ja auch nicht ganz, aber das sehe ich halt immer. Genau, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige und das anderen beibringe, lerne ich halt auch aus den Fragen. Ich habe auch schon unterrichtet in Abendkursen. Am Anfang wusste ich halt auch nur so gerade, was man so braucht. Und dann kamen die ganzen Fragen dazu, über die ich viel mehr gelernt habe als vermutlich meine Teilnehmer. Ja, spannend. Genau, das ist ja der normale Lernprozess, Petra. Genau. Einmal rum und dann kommt
Ball, also B steht für Begleiten. Mhm. Das ist eben die Funktion der Lernbegleitung. Das muss nicht immer eine Person sein. Ne? Da kann auch KI tatsächlich viel, viel abnehmen. Ja. Aber dass es einfach einen Anknüpfungspunkt gibt für den Lernenden, sowohl inhaltlich als auch methodisch. Das, was wir vorhin sagten, für jemanden, der sich neuen Wissensgebiet einarbeitet, wird es wahrscheinlich vor allem inhaltlich sein. Für jemanden, der sich da schon weiter auskennt, methodisch, also ist dann der klassische Lerncoach, ne, auch bei Lernschwierigkeiten. Bei der anderen ist eher so der Experte, der eben aber eine pädagogische Vorstellung hat, wie sowas zu funktionieren hat.
Ja. Ich fand noch eine Rolle als Lernbegleiter ganz spannend, weil nicht jeder Lerncoach ist nicht in jedem Thema der Experte. Und ich habe nicht zu jedem Thema einen Trainer, der auch, ich sag mal, didaktisch irgendwie gebildet ist. Du hast dann noch die Variante des Brokers mit reingebracht, sozusagen, so als Zwischenstück, magst du dazu was sagen? Das fand ich einen charmanten Ansatz.
Ja, also dann zu überlegen, wenn ich selbst nicht der Experte bin, welche Experten gibt es, die quasi da wertvollen Input geben können. Ich musste übrigens dazu sagen, diesen Broker, das ist eine Idee von meiner Kollegin Nele Graf, die sie in dem Buch Agiles Lernen, das möchte ich jetzt nicht als meine Idee verkaufen, sondern aber einfach zu sagen, ne, also gibt es dafür Inhalte, gibt es dafür einen Experten in der Organisation und dann kann man da ist wieder Vernetzung ein wichtiges Thema, vernetztes Lernen, sagen, okay, den hole ich dann rein und verknüpfe die. Da ist es oft so, also wir haben ein großes Projekt, vielleicht auch um ein Anwendungsbeispiel zu, bei einem Kunden, der macht so Medizintechnik, Laborgeräte und so weiter und so fort, dass wenn man als Broker agiert, den Experten vorher auch so ein bisschen brieft, dass der den armen Novizen nicht 2 Stunden quasi mit Informationen zustößt. Man kennt dieses Phänomen, sondern auch da wieder so ein bisschen mit einer pädagogischen Struktur arbeitet und sagt, wie sollte eigentlich so ein Input aussehen, dass es nicht 2 Stunden Verbalbeschallung ist und am Ende weiß mein Novize, ich nenne es jetzt Novize, ne, also mein Lernender, auch nicht der Fall. Also man muss immer so ein bisschen den Blick drauf haben.
Darum geht's eigentlich. Ich hatte auch schon ein paar Mal den Eindruck, dass es ganz gut ist, für wirkliche Anfänger als Trainer nicht den Super-Experten zu haben, weil der steckt in so vielen Details drin und so vielen Unwägbarkeiten und kennt so viele Fachworte, die gar nicht anschlussfähig sind. Da bräuchte ich aber auch einen etwas fortgeschritteneren Anfänger vielleicht am Anfang, der hoffentlich nichts Falsches beibringt.
Ja, in jedem Fall. Das ist also dieser Perspektivwechsel von einem Experten hin zu was braucht mein Gegenüber, unabhängig, ne, von Lernbegleitung fällt vielen, es ist im Training so, in der Trainerausbildung. Wir hatten hier kürzlich einen kleinen Wasserschaden, dann kam der Handwerker und hat auch mir vom schwarzen Rohr erzählt und so weiter und so fort, also von Fachbegriffen, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. So, das ist das gleiche Phänomen, ne? Also er hat es vorausgesetzt, so, das muss man so und so machen und ich habe dann so genickt und getan, als wüsste ich Bescheid.
Ja, spannend. Gut, begleiten.
Und das andere A ist dann wirklich auswerten. Also das Ganze ist ja als Zyklus gedacht. Ja, also man durchläuft diesen einen Zyklus und beim Austauschen wertet man dann den gesamten Zyklus aus unter inhaltlich-methodischen Aspekten und fragt sich, habe ich damit das Thema befriedigend gelernt, habe ich eine Problemlösung gefunden oder braucht es einen zweiten oder einen dritten Loop zu einem anderen Thema, zu einem ähnlichen Thema. Und das L schließlich steht für das ganz wichtige Thema Lernkultur. Ja, also wissen wir alle, sowas kann natürlich nur gedeihen, wenn entsprechend die Rahmenbedingungen in der Organisation gegeben sind, die so ein Lernen ermöglichen. Ja. Es ist halt nicht der Weiterbildungskatalog, wo man sich raussucht, das und das und das nehme ich. Es ist aber auch nicht sozusagen die Lernplattform mit den Videos und dann wird mir ein KI-generierter Lernpfad vorgeschlagen und schau dir die 4 Videos an und löse die 3 Track-and-Drop-Aufgaben, sondern es braucht da schon ein bisschen andere Voraussetzungen.
Jetzt haben wir den Prozess einmal durchgesprochen. Das hört sich aber sehr stark nach Einzelberatung an, also der einzelne Lerner, aber in dem Buch schreibst du auch, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Ne? Also das kann ich auch mit Teams oder mit Gruppen machen. Ja. Ändert sich da irgendwas dann am Prozess? Bleibt das genauso oder?
Also von den Grundfunktionen nicht. Wir haben einen Kunden, so eine Marketingagentur, ne? Die haben für sich selbst diesen Prozess durchlaufen. Da gibt es einen, der quasi ein bisschen ausgebildeter ist als Lernbegleiter, ein bisschen tiefer eingedrungen ist. Die hatten, das hat schon mit Corona gestartet, da ging es darum, dass die dann halt sehr stark einfach Social Media und so weiter und so fort lernen mussten. Das ist übrigens auch oft etwas, was bei Lernbegleitung auftritt. Es gibt schon Experten, die in der Praxis sind und die dann wirklich so dieses berühmte Upskilling machen müssen. Also im Prozess der Arbeit etwas Neues lernen müssen, ohne jetzt was Neues anzufangen. Ja? Und teilweise auch schon Aufträge haben, wo sie diese neuen Skills brauchen. Und da eignet sich natürlich so ein arbeitsnaher Lernprozess hervorragend, weil man dann im Tun gleich einen Anwendungsfall hat. Genau, und dann können Teams sich da eben auch genau diese Schritte für sich durchlaufen. Es gibt dann sicherlich auch nochmal individuelle Abweichungen, aber es passt sehr, sehr gut auch für Teams.
Ja. Ja, spannend. Aber dann müsste die Gruppe oder das Team idealerweise dasselbe Lernthema haben.
Ja, genau.
Vermutlich, ne? Ja. Oder ich müsste Untergruppen bilden, die dann sich mit dem Thema beschäftigen, weil was komplett anderes, passt vermutlich.
Nee. Ja.
Okay. Ja, du hast jetzt eben schon von einem Praxisbeispiel erzählt. Hast du noch andere Beispiele, wo das erfolgreich eingeführt worden ist oder was du auch vielleicht von Coaches oder Teilnehmenden dazu gehört hast?
Ja, also es sind so, also diese Marketing-Sachen, Medizintechnik. Wir haben eine große Ausbildungsreihe für Lernbekleidung gemacht im Automotive-Bereich. Auch wieder ein neues Thema. Also jetzt nicht mehr ganz so neu, aber für die wird es immer relevanter, ist das Thema E-Mobilität. Ja, da hast du halt Lernende, die seit Jahrzehnten mit Verbrennermotoren arbeiten und sollen das jetzt lernen, aber gleichzeitig einen alten Job machen. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von Lernbegleitern ausgebildet in den verschiedenen Teams, die genau das dann den Lernbedarf aufnehmen, schauen, wie kann man den Bedarf decken. Da sind dann auch manchmal 2-3 Leute zusammen in so einem Loop. Also das sind dann unterschiedliche Vorgehensweisen. Und wo man Lernbegleitung auch anwenden kann, ist es nicht so als eigenständiges Format, sondern wir haben wir bilden auch viele Trainer aus und nach wie vor, ich finde Training nach wie vor hat eine Berechtigung, eben gerade für diese Basisstrukturen, dass man diese Elemente von Lernbegleitung auch wunderbar in formalere Strukturen einbringen kann in Richtung Blended Learning und so weiter und so fort. Also wichtig ist ja einfach, dass man die Lernschritte, es braucht das Tun, es braucht das ein qualifiziertes Reflektieren, es zu gucken, wo kann man sich mit Leuten darüber austauschen und sich die Zeit zu nehmen, mal zu gucken, was haben wir eigentlich in den letzten 2 Monaten gemacht? Das sind eigentlich, das ist der eigentliche Punkt.
Ja. Und dafür auch schon eine Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, schon ganz viel wert, schon allein, wenn man den Petra-Zyklus sich einprägt. Ich glaube, da kann man schon ganz viel auch für Trainings und so weiter auch überlegen. Ne? Man kann vermutlich auch ein Training danach strukturieren, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn du sagst, in einem Bereich dann halt auch Lernbegleiter ausgebildet, das wäre dann auch so eine Methodik, um sowas in einem Unternehmen zu skalieren. Ne? Das heißt, man kann sich vermutlich auch Lernbegleiter extern einkaufen, aber nachhaltiger ist es dann vermutlich,
Personen
auszubilden.
Also der eine Kunde der, mit Medizintechnik, da bekommen dann die Lernbegleiter eine gewisse Zeit zugeschrieben, 10% der Arbeitszeit, wo sie dann je nachdem 2 bis 5 Lernende begleiten.
Ja. Es gibt ja auch noch so andere Ansätze und Anbieter, die so agiles Lerncoaching anbieten oder sowas. Hast du dich damit mal beschäftigt? Grenzt sich das irgendwie ab? Wie würdest du das einordnen?
Genau, das macht ja viel die Nele. Ne? Also wir sind da eng im Austausch, schon seit vielen Jahren. Agiles Lerncoaching ist, zumindest so wie ich es verstehe, und ich glaube, das kommt dem schon sehr nahe, wie es gemeint ist, geht es ja eher um das Methodische. Also die Anleitung zum selbstorganisierten Lernen. Das ist quasi bei Lernbegleitung mit inbegriffen. Also wenn ich eben Lernende habe. Aus meiner Sicht ist tatsächlich Lernbegleitung ein bisschen weiter gefasst, weil es eben auch das fachlich-inhaltliche mit abdeckt.
Ja, okay. Ja, und das andere geht mehr auf den Lernprozess selber, was hier auch sein kann.
Absolut.
Aber es gibt ja auch Situationen, wo Personen am Anfang stehen, wo der Lernprozess alleine vermutlich nicht ausreicht.
Ja,
spannend. Wenn ein Unternehmen Interesse hätte, sowas auszuprobieren, zu machen, Welche Empfehlungen oder Tipps hast du da für einen Start?
Ja, die gute alte Guerilla-Technik. Erstmal anfangen. Wenn da so eine interessierte Abteilung ist oder interessierte Lernende, das auszuprobieren. Bei dem einen Kunden, da haben wir, die wollten eigentlich technische Trainer ausbilden. Das machen wir seit 20 Jahren. Dann haben wir gesagt, lass uns mal das ausprobieren. Ja, und dann haben wir auch eine klassische Trainer-Sache untergebracht und haben dann aber auch eine Lernbegleitungsausbildung angeschlossen. Und du kennst das, ne? Lernmarketing. Dann es zu kommunizieren. Ja? Ja. Und das war erfolgreich.
Ja, cool. Ich glaube, man muss wahrscheinlich darauf achten, wo es Sinn macht, ne? Wie bei allen. Ne? Also vermutlich macht es am meisten Sinn, wenn es sehr individuelle Ziele sind oder Sachen sind, die firmenspezifisch sind oder wo es noch keine guten fertigen Materialien gibt, so auf zumindest auf ein Anfängerniveau, weil ansonsten wäre vermutlich ein einfacher Fachtrainer manchmal das Schnellere und Einfachere. Ja, ja. Und dann auch für Leute, die schon weiter auf ihrer Lernreise sind und den nächsten Schritt machen wollen, sozusagen, genau, vermutlich. Ja, spannend. Welche Frage hätte ich dir noch auf jeden Fall stellen müssen?
Ah, das ist eine gute Frage. Also der Charme von Lernbegleitung ist, und das ist so eigentlich immer meine schönste Rückmeldung, die ich von Teilnehmenden bekomme oder halt, die wir ausgebildet haben, und die sagen, was ihre Lernenden sagen, dass es gar nicht wie Lernen anfühlt. So, weil idealerweise geht es ja um wirklich die Lösung eines praktischen Problems. Und das wird begleitet.
Ja.
So. Und das wirkt, glaube ich, den Charme aus und löst auch aus meiner Sicht wirklich so dieses Problem, was ja so, du kennst das seit 25, 30 Jahren durch die L&D-Landschaft geisterte, wir werden nicht anerkannt. Ja, so die sind ineffizient, die Methoden. Das war es kürzlich wieder eine Umfrage, ich weiß gar nicht jetzt genau, von wer war Platz 1, Effizienz von L&D-Veranstaltungen. Ja, so, das wirklich so dieses, ich beschreibe das im Buch auch als das Business Gap, ne, dass die Anforderungen des Business und die berechtigten Anliegen von Learning Community, bla bla, dass die da in so einem Prozess zusammenwachsen. Ja, und dass es wirklich ein arbeitsintegriertes Lernen ist. Das aber nicht sozusagen macht mal, ja, bedeutet, so laissez-faire-mäßig, sondern durchaus einen durchdachten Prozess dahinter ist, der auch mit einer gewissen Wirksamkeit versehen ist, dadurch, dass es sich ja tatsächlich auch so ein bisschen auf Evidenzen beruht, die seit einigen Jahrzehnten bekannt sind.
Ja.
Es ist übrigens nichts, was wir jetzt exklusiv erfunden haben. Ne? Also das möchte ich nochmal betonen, Lernbegleitung gibt es ja in anderen Organisationen seit 30 Jahren. So. Und das Thema scheint jetzt auch wirklich Fahrt aufzunehmen. Also so richtig. Ich hatte letzte Woche, da ging es um ein großes Forschungsprojekt, ne? vom Bundesministerium finanziert über, die nennen das dann Weiterbildungsmentoren, das so ähnlich, ne, wo es darum geht, wie kriegen wir ein Upskilling hin von Menschen, die halt jetzt eher bildungsfern sind, die schickt man nicht in eine Schulung, das bringt auch nichts, sondern wie kann man zum Beispiel wirklich in Produktionsabläufen solche Personen integrieren, ne, wo man sagen kann, du Matthias, ich komme damit nicht zurecht, kannst du mir helfen? Und wenn der dann ausgebildet ist und sagt, okay, was brauchst du und wie strukturieren wir das, dann ist es natürlich auch eine wesentlich niedrigere Hemmschwelle, das im Prozess der Arbeit zu gestalten, als der Führungskraft zu sagen und die sagt es der PE und dann kommt irgendwie die Einladung und so weiter und so fort. Also wirklich dieses Arbeiten und Lernen zu verknüpfen, was ja ein großer Traum oder eine große Diskussion auch seit vielen Jahren ist. Aber die Frage ist, wie macht man es denn konkret?
Ja, und da gibt's ja vermutlich auch Sachen, die man mit unter Kollegen einfach relativ einfach anders machen kann, damit mehr Lernen passiert. Ich erinnere mich immer daran, wir hatten früher, weiß ich nicht, haben mal mit IT angefangen, ne, sowas wie IT-Support, und die Kollegen haben mich dann immer gefragt, wie geht denn das? Ich habe denen das gerne gezeigt, dann konnten die das einmal machen. Beim nächsten Mal haben die für dasselbe nochmal gefragt, wie geht denn das? Ja, und genau. Weil ich es ihnen halt vorgeliefert habe, vorgefertigt habe, haben sie halt nicht gelernt. Ich habe immer viel dabei gelernt, weil ich konnte alle Anfragen beantworten, aber dann sind sie halt immer wieder zu mir gekommen. Ja. Und hätte ich sie eher dabei gefördert damals selber die Lösung zu suchen, hätten sie sie vermutlich behalten. Ja. Aber ich finde die Aussage, die du gesagt hast, ziemlich cool zu sagen, also hast du jetzt nicht so gesagt, aber es geht ja um Good Learning, aber Good Learning ist es dann, wenn es sich nicht anfühlt wie Lernen, weil häufig ist ja Lernen auch negativ vorbelastet durch Schule und so weiter, dann muss ich büffeln, irgendwas. Und was ich vielleicht gar nicht so intensiv brauche. Und dann zu sagen, genau, eigentlich ist natürliches Lernen, gutes Lernen, das, was sich nicht so anfühlt, finde ich schön. Ja, und auch bei Kindern wieder, ne? Meine Tochter ist jetzt 6, ne? Ist das mit dem Laufenlernen schon was länger? Ja, gut, bei 3 natürlich auch, ne? Aber das fühlt sich auch nicht an wie Lernen, ne? Die fallen immer wieder hin, die versuchen es immer wieder, aber die wollen halt ein Ziel erreichen. Und das ist halt, genau, beim Tun dann lernen und vorher ein paar Inputs zu bekommen, ja, hört sich echt gut an. Sehr gut, danke. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Eine Frage hätte ich noch, eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn wir so ein bisschen Richtung Wünsch dir was gucken, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sich L&D weiterentwickeln sollte, damit es zukunftsfähiger ist. Was müsste L&D machen?
Also ein bisschen das, was ich auch schon erwähnt habe, also sich stärker seiner Rolle in einem Business-Kontext bewusst zu werden. Ja? Also ich habe vorhin erwähnt, ich arbeite im Kloster, also ich liebe idealistische Entwürfe und ich liebe, dass es allen Menschen gut geht und so weiter. Aber wirklich mal genau zu gucken, was ist unser Beitrag zum Wertschöpfungsprozess? Und das ist halt nun mal der Fokus von Unternehmen, berechtigterweise. Ja. Das muss ich gar nicht irgendwie moralisch abqualifizieren. Ne? Was ist es? Und das ist Problemlösen durch Lernen und das stärker zu fixieren. Das habe ich auch im Bewusstsein, das ist mir tatsächlich auch ein bisschen Anliegen, so ein bisschen die Unterscheidung von Qualifikation, also das, was wir sprechen, und Bildung. Ja. Bildung, da geht es ja darum, wie orientiere ich mich in der Welt? Ne? Was ist, ne? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich leben? Was macht mich glücklich? Das sind natürlich schon auch Themen, die bei Corporate Learning eine Rolle spielen können. Ja, das soll jetzt gar nicht außen sein, aber es ist nicht der Hauptfokus. Und du hast mich nach dem Wunsch gefragt. Ich würde lieber da ein bisschen aufpassen, weil das ist auch ein bisschen eine neoliberale Falle, wenn Corporate Learning moralisch zu sehr aufgeladen wird. Verständlich, was ich meine. Also das Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps oder Leben ist Leben. Ja, und zu sagen, wir gestalten effiziente Lernprozesse, die den Menschen helfen, ihre Arbeit besser, leichter und sonst was. Das ist der Fokus. Corporate Learning muss nicht die Welt retten. Ja. Ne? Dafür gibt es andere Organisationen und Instanzen.
Würde halt auch sowas bedeuten wie Lifelong Learning ist zwar was, was vermutlich benötigt wird, aber aus Unternehmenssicht ist es nicht unbedingt Lifelong Learning, dann eher Current Learning, ne? Also auf die Bedürfnisse von jetzt auf die Sachen, die man in 1-2 Jahren im Unternehmen braucht, relevant, aber es geht halt wieder darum, die Menschheit zu verändern, sondern die konkreten Business-Ziele zu erreichen.
Ja, und auch hier wieder, ne? Lifelong Learning ist natürlich auch eine zweischneidige Sache wieder. Das ist, es wird einerseits emphatisch als Möglichkeit beschrieben, was es ja auch ist, aber manchmal hat man vielleicht überhaupt keinen Bock, sich ständig zu verändern.
Ja. Ich glaube, es ist eine Notwendigkeit irgendwie, die sich immer mehr ergibt, aber gerade da Lernen häufig negativ besetzt ist am Begriff her und nicht jedes Lernen sich nicht anfühlt wie Lernen. ist das, mein Kollege hat mal gesagt, lebenslang hört sich ja nicht so gut an, ne? Das erinnert ja, genau, eher ans Gefängnis.
Ja, genau.
Gut, und dann als Abschluss noch eine Frage, hast du noch eine Buchempfehlung für uns?
Also vielleicht zu diesem Thema, ich kenne es nur so rudimentär, weil es noch nicht erschienen ist, aber ich kenne den Vorläufer und es ist auch ein Kollege von mir, der Axel Koch, der Transferforschung macht. Von dem kommt jetzt ein neues Buch raus, das nennt sich Morgen fange ich endlich an. Das erscheint jetzt im Februar und er hat mir so ein bisschen erzählt, also wir arbeiten da auch zusammen und das ist sicherlich ganz empfehlenswert zum Thema, ne, Gewohnheiten ändern, aber auch so das Thema evidenzbasiertes Vorgehen und so weiter und so fort. Also das ist in jedem Fall eine klare Empfehlung.
Ja, ihn mag ich auch. Ja, hatte ich ja mal zum Thema Gewohnheiten verändern mal hier, weil er da eine ziemlich gute Methode auch beschrieben hatte und auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und das Buch von euch, Good Learning, kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also im Vergleich zu manch anderen Büchern, die ich hier habe, war das wirklich sehr angenehm zu lesen, sehr flüssig, ist auch nicht so dick, ne? Aber es stehen die wichtigen Sachen drin, es ist fundiert und man kann es gut nachvollziehen und auch, glaube ich, ganz gut als Blaupause und Vorlage nutzen. Also da kann man auch, das würde ich auf jeden Fall auch mitempfehlen.
Genau. Dankeschön.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du beim Land Explorer Podcast dabei warst, Jürgen.
Danke, dass ich da sein konnte.
Ja. Dann bis zum nächsten Mal beim Land Explorer Podcast.